Ist schon etwas länger her, wo ich das letzte Mal da war. Und als Micky mich gefragt hat, du, ich bin im Urlaub, kannst du für mich einspringen? Habe ich gesagt, sehr, sehr gerne. Ich komme immer wieder gerne. Und ja, ich bin auch frisch aus dem Urlaub wieder da. Und da wollte ich gerne mit euch ein Ereignis teilen. Vielleicht nochmal kurz zu meiner Person. Verheiratet, zwei Kinder, Zwillinge, 11 Jahre, zwei Mädchen. 2008 haben wir Kirche gegründet, portugiesisch sprechend, mittlerweile seit einigen Jahren international im Stadtteil Hagen-Haspe, die One Church. Genau, aber es geht nicht darum, es geht um Jesus, Amen. Und es geht auch nicht um mich, aber diesen kurzen Moment möchte ich mir noch nehmen und mit euch etwas teilen, denn es gehört zur Predigt dazu. Vor 3 Wochen bin ich also aus meinem Heimaturlaub, ich bin gebürtig aus Portugal, zurückgekommen. Und unser Auto war defekt. Das war vor dem Urlaub defekt gegangen. Wir sind geflogen, Gott sei Dank. Normalerweise fahren wir 2500 Kilometer. Ja, lange Strecke. Mein Vater ist noch da, den besuchen wir dann im Sommer. Und kam wieder und wurde von meiner einen Tochter erinnert, du hast kein Auto, denk dran, du musst früher aufstehen und musst mit dem Bus fahren. Und ich denke, oh nein, der Bus? Es dauert eine Stunde, bis ich bei der Arbeit bin und es sind nur 10 Kilometer. Ich wohne in Ennepetal und muss hoch zum Stadtteil Förde Richtung Breckerfeld. Ich weiß nicht, wer das da kennt. Und da muss ich um diese Uhrzeit, wenn ich losfahre, muss ich einmal umsteigen. Und dauert alles so lange. Und dann sagt die andere Tochter zu mir, du hast aber ein E-Bike. Ich sage, oh, ups, erwischt. Weil ich vor einem Jahr mir ein E-Bike gekauft habe und noch nicht 1 Kilometer gefahren war. Ja, da lacht ihr, ist auch richtig so. Und habe ich gesagt, yay, das Wetter ist super, dann kann ich ja mit dem E-Bike fahren. Großartig. E-Bike, kennt das ja jeder, wird ja unterstützt und es geht ja nur bergauf. Ich wohne im Stadtteil Büttenberg, Richtung Schwelm und da ist erstmal alles okay und dann geht's Richtung Förde hoch und das ist ganz schön lang. Ja? Und dann habe ich gesagt, wenn ich mir ein Bike kaufe, dann natürlich ein E-Bike, bin ja schlau. Ja? So, und dann bin ich gefahren und ja, ich weiß nicht, wie oft ich gebetet habe, dass ich durchhalte, trotz Motor. Und bin dann, ja, und bin angekommen und ich war fix und fertig. Wirklich. Mir tat alles weh. Und meine Arbeitskollegen haben mich ausgelacht. Natürlich im positiven Sinne, wollten mich natürlich motivieren, weiterzumachen. Aber die haben gelacht, weil ich gesagt habe, boah, ich muss dich wirklich so laufen. Und dann haben die mir eins gesagt und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und dann haben die nämlich gesagt, wenn du über 50 bist, und ich bin 52, deswegen haben die das gesagt, und du morgens wach wirst und nichts tut dir weh, dann bist du bereits tot. Und ich habe auch, ja, ha, ihr habt ja heute auch gelacht, ist ja auch okay. Und dann haben die noch mehr gelacht und ich habe überlegt, ich lebe doch, wie kann ich denn tot sein? Okay? Und das führt mich zu der Frage, und das ist Predigtfrage, kann man eigentlich tot sein, obwohl man eigentlich lebt? Eine gute Frage, oder? Ich weiß nicht, wie oft ihr euch diese Frage schon gestellt habt, aber das ist eine Frage, die in der Bibel häufig vorkommt, vielleicht nicht auf dieser Weise. Und dann habe ich überlegt, okay, viele meiner Arbeitskollegen, ich arbeite noch vollzeitig in meinem Job, ich bin Maschinenbauer und leite Kirche dann nochmal dazu. Das habe ich seit Anfang an der Gründung so gemacht und habe ein tolles Team und liebe Grüße aus der One Church. Einige von euch kennen ein paar Leute, die bei uns regelmäßig zu Besuch sind und andere fest dazugehören. Genau, ganz liebe Grüße. Was sagen eigentlich Leute über den Tod? Ja, weil meine Arbeitskollegen ist natürlich mein Missionsfeld. Ja, mit dem einen oder anderen rede ich dann schon immer über Jesus. Und dann habe ich überlegt, was sagt denn der eine? Den Namen lassen wir jetzt mal weg. Dann sagt der eine zu mir, im Gespräch hatte ich mal, dann habe ich das zusammengeführt. Tod, ja. Also ich versuche mein Leben so zu leben, dass ich es genieße. Und ja, nach dem Tod ist eh alles Schluss. Also wie so ein Schlusspunkt. Kennt ihr solche Aussagen? Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal mit Leuten besprochen habt. Der andere sagte, ja, es weiß doch keiner, wie es nach dem Tod weitergeht. Wenn es überhaupt weitergeht, es weiß doch keiner. Wer soll das denn wissen? Also versuche ich das Leben so zu leben, wie ich es meine, was richtig ist und lass mich einfach überraschen. Interessante Denkensweise. Also, ne? Also für die einen ist es Schluss, für die anderen Ja, wie so ein Fragezeichen. Was kommt danach? Interessant, oder? So, und dann hatte ich nochmal so eine andere, der sagte, du, weißt du was, ich habe vor kurzem jemanden verloren, für den war das gut, dass Schluss ist. Ja, der hat aufgehört, endlich ist Schluss, endlich ist vorbei, kein Leid mehr, kein Schmerz mehr, keine Sorgen mehr. Wie so ein Ausrufezeichen, so, ja, fertig. Ja? Und dann gibt's nochmal die anderen, das war jetzt nicht im Kreis meiner Arbeitskollegen, die sagen, okay, wenn ich sterbe, dann komme ich vielleicht nochmal wieder. Ja, vielleicht komme ich als Tier wieder oder vielleicht als Mensch, weiß nicht. Ja, Reinkarnation, aber es ist nicht unser Thema. Und für die ist es sowieso eine Pause. So, der Tod ist Pause. Ja, vielleicht komme ich nochmal wieder und wenn ich wiederkomme, dann wird alles gut. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht. Die Bibel sagt natürlich was ganz anderes. Wir wissen es ja alle, oder? Die Bibel sagt, natürlich gibt es ein Leben nach dem Tod. Ganz klar. Haben wir heute auch in den Liedern auch schon zu hören bekommen und daran wurden wir erinnert. Mit Jesus gibt es ein Leben nach dem Tod. Aber nun leben wir aber hier. Und meine Frage war, kann man eigentlich tot sein, während wir leben? Interessant, wenn man das alles nochmal sich vor Augen bringt. Nun möchte ich einen Text mit euch lesen, Johannes 11, was eigentlich jeder auswendig kennt. Und darüber kurz nachdenken. Johannes Kapitel 11, Verse 25 und 26. Ich weiß nicht, ob ihr Bibel dabei habt. Zumindest ein Smartphone hat ja jeder dabei mit der App. Vielleicht lest ihr einfach mal mit. Ich sage das immer in meiner Kirche, lest mit. Ich könnte mich ja irren oder euch eine Falle stellen und ihr würdet es nicht merken, dass da was ganz anderes steht als das, was ich sage. Deswegen, macht mit und lest einfach mit. Johannes Kapitel 11, Vers 25, 26. Da steht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, Worte von Jesus, der wird leben. Jeder kennt's, oder? Auch wenn er stirbt. Und wer da lebt, und jetzt wird's interessant. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das ist eine Aussage von Jesus Christus. Kann jemand Amen sagen von euch? Seid ihr da? Okay, seid noch da. Nicht weggehen, ich habe noch ein paar Minuten, okay? Ich möchte heute darüber nachdenken kurz. Denn ich bin der Meinung, oder ich behaupte es einfach mal, okay? Nicht die Bibel, sondern ich behaupte es einfach mal, dass es einige Christen gibt, denen das nicht ganz bewusst ist, dass die Begriffe Leben und Tod ganz anders gebraucht werden in unserer Zeit und wir ja beeinflusst werden von dem Leben um uns herum. Sie werden ganz anders gebraucht, wie eigentlich die Bibel es eigentlich sieht. Und da vielleicht nochmal zur Erinnerung und vielleicht nochmal tiefer hineinzugehen, denn rein menschlich gesehen, was ist denn das Leben rein menschlich gesehen? Lass uns nochmal kurz überlegen. Rein menschlich gesehen gibt es ein Leben, dann gibt es einen Tod und der Übergang ist das Sterben. Richtig? Das heißt, eigentlich kommt das Leben, dann das Sterben, schließlich der Tod. Und mit anderen Worten, das Leben ist, der Körper funktioniert, ja, alles ist im besten Falle in Ordnung. Ich kann fühlen, mein Herz schlägt, das Gehirn denkt und so weiter und so fort. Ist das nicht der Fall, sind wir tot. Richtig? Rein menschlich gesehen, rein biblisch gesehen, und das wäre so mein erster Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, wäre der Tod und das Leben sind zwei Existenzformen, sowohl vor dem Sterben als auch nach dem Sterben. Jetzt habe ich euch ganz verwirrt. Nochmal, der Tod und das Leben sind zwei Existenzformen, sowohl vor dem Sterben als auch nach dem Sterben. Ich erkläre es mal ein bisschen anders. Das Leben vor dem Sterben, es gibt ein Leben vor dem Sterben und es gibt Tod vor dem Sterben. Genauso wie es Leben nach dem Sterben gibt und eben auch Tod nach dem Sterben. Mit anderen Worten, es gibt ein geistliches Leben zu leben, bevor der Tod eintritt. Und wir wissen ja alle, es geht ja weiter. Ob mit Gott oder ohne Gott. Seid ihr noch da? Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich heute lebe und wenn ich von Leben spreche, dann meine ich Jesus Christus das Leben. Seid ihr da? Wenn ich Leben im Sinne von Jesus Christus lebe, dann lebe ich quasi diese Existenzform, wo Gott in mein Leben hineinspricht, wo er das Wichtigste ist, wo er nicht nur vorkommt, sondern er bestimmt. Amen? Das bedeutet wiederum, der Tod ist genau das Gegenteil. Ich lebe mein Leben, bin aber geistlich gesehen tot, weil Gott nicht vorkommt, Gott nur ein, ja, was ist er dann? Er ist zwar da, aber er spricht nicht hinein, er bestimmt mein Leben nicht. dann ist es so, als ob ich lebe, aber eigentlich tot bin. Seid ihr noch da? Seid ihr verwirrt oder könnt ihr mir folgen? Ist doch interessant, mal darüber nachzudenken. Und wenn es persönlich wird, und das ist mein Anliegen heute, dass du heute darüber nachdenkst, lebst du auch das Leben? Oder lebst du und bist aber eigentlich schon beim Sterben und es droht dir der Tod? Jesus meinte das sicherlich auch und mitunter dieses. Denn er sagt, wenn er an mich glaubt, wer an mich glaubt, der wird leben. Das heißt, wenn du Jesus Christus im Herzen hast, dann ist er der Herr. Und nicht mehr du bist der Herr. Sondern er ist der Herr deines Lebens. Auch wenn du dann stirbst, wirst du ja leben. Wer aber jetzt lebt, und nochmal, er ist das Leben. Wer jetzt das Leben lebt, also Jesus im Herzen und Gemeinschaft mit ihm, Beziehung mit ihm, die immer tiefer wird, die immer persönlicher wird, ihr wisst, wohin ich will, ja? Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Mit anderen Worten, ist hier gemeint, wenn du die Existenzform Leben jetzt schon praktizierst, und damit meine ich nicht das Atmen, das Funktionieren, sondern wenn du jetzt schon diese Existenzform Leben praktizierst, vor dem Sterben, wird es genauso sein wie nach deinem Sterben. Du wirst mit Jesus unterwegs sein. Amen. Der zweite Gedanke, den ich mit euch teile, bezüglich dieses Themas ist, dass der Tod die Abwesenheit von Gott und das Leben die Gegenwart von Gott ist. Okay? Denn es ist gut möglich, und sicherlich kennen wir einige Christen, die vielleicht Christen sind, aber nicht christlich leben. Das ist ja nun mal die Realität. Wir wollen ja nicht mit dem Finger zeigen. Hier gibt es ja auch keine. Vielleicht woanders. Ich bin ein bisschen ironisch unterwegs, aber das ist ja, aber wir wollen trotzdem ernst bleiben. Wir wollen trotzdem uns überlegen, ist die Abwesenheit Gott sichtbar in unserem Leben? Jetzt würden wir natürlich alle sagen, nein, wir sind ja hier im Gottesdienst. Ja, okay, hier schläft jetzt keiner, aber es gibt ja nun mal Kirchen, wo einige schlafen während des Gottesdienstes. Wie ist es denn in unserem Leben, wenn wir unterwegs sind? Macht sich Gott bemerkbar? Ist er da? Oder sind wir vielleicht, der Tod, habe ich gesagt, ist die Abwesenheit Gottes. Nun sind wir ja Christen, das kann ja gar nicht sein, sagst du zu mir, aber macht sie sich wirklich bemerkbar? Hast du Gemeinschaft, tiefe Gemeinschaft mit Gott? Bist du mit ihm unterwegs? Wer vor seinem Sterben mit Gott gelebt hat, der wird ewig mit ihm leben. Und wenn ich das sage, dann meine ich nicht nur den Moment, wo wir Jesus unser Leben geben, wie es gerade so gesagt hat. Bezogen auf Vergebung. Damit meine ich nicht nur diesen einen Moment. Ich mag sie nicht, tut mir nichts.
Ich brauche eigentlich gar kein Mikro, oder?
Doch, habe ich ausgeschaltet aus Versehen?
Ja.
Ach Mann, das gibt's doch gar nicht. Konnte das denn passieren? Martin, danke dir. Das Leben leben jetzt bedeutet, ich garantiere mir ein ewiges Leben mit Jesus. Auch wenn Jesus gesagt hat, und da möchte ich nicht dran rütteln, dass wir nimmer mehr sterben werden, sollten wir trotzdem darüber nachdenken, ob wir das Leben, wie Jesus es gerne möchte, auch lebt. Wer vor seinem Sterben ohne Gott gelebt hat, auch wenn er Namenschrist ist, ups, kennen wir vielleicht, sind wir Namenschristen oder sind wir lebendige Christen? Lass uns mal kurz drüber nachdenken. Sind wir mit dem Feuer des Heiligen Geistes unterwegs? Brennen wir für das, was wir eigentlich glauben? Denn wer vor seinem Sterben ohne Gott lebt, der wird auch nach dem Sterben ohne Gott leben. Das ist nun mal ein Fakt. Fakt ist auch, dass Jesus das Leben ist, haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Jesus ist das Leben und in ihm haben wir ewiges Leben. Haben wir Gott sei Dank ganz fest abgespeichert. Das ist die gute Nachricht. Aber weißt du, die beste Nachricht ist, heute zu hören, dass wenn wir heute auf dem Weg des Sterbens sind, geistlich gesehen, wiederbelebt werden können. Wir können heute wiederbelebt werden können. Wir können heute wieder Ja zu Jesus sagen. Auch wenn unser Jahr 20 Jahre her ist. Bei mir war es 2000, als ich Jesus begegnet bin. Ich weiß nicht, wie schnell das war. Jesus hat mich begegnet, hat mich gepackt. Vielleicht sind einige unter euch, die sind ein ganzes Leben schon christlich aufgewachsen. Die Eltern, die Großeltern waren schon Christen. Großartig, das muss super sein, in kleinen Kindesjahren schon Jesus kennen zu dürfen. Aber was ist heute? Leben wir heute, brennen wir heute für diesen gleichen Jesus, den wir an dem Tag, und ich hoffe, jeder weiß noch an den Tag, wo er Jesus angenommen hat. Weißt du das noch? Ja, einige überlegen gerade scharf. Wann war das? Wie war das denn doch mal? Lass das uns noch mal präsent werden. Denn da fing das Leben ja erst an. Nicht als wir geboren wurden, sondern als wir wiedergeboren wurden. Amen. Jesus ist das Leben. Die gute Nachricht, habe ich gesagt, wir werden niemand mehr sterben. Lasst uns daran festhalten. Und spätestens jetzt in diesem Moment ist die Frage, die ich gestellt habe, die so ein bisschen ironisch war auch, kann man tot sein, obwohl man lebt, auf einmal nur ernst und ganz tiefgründig. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir eigentlich leben sollten, aber schon gar nicht mehr leben. Und wisst ihr, wir haben immer die letzte Entscheidung. Wenn wir körperlich irgendwann mal nicht mehr auf dem Weg des Nicht-mehr-Daseins, dann haben wir keine Entscheidung mehr. Ja, wenn unser Körper irgendwann nicht mehr funktionieren wird, dann haben wir nicht die Entscheidung. Wir können es nicht mehr, ich will es nicht mehr ausmachen, Martin, wir können es nicht mehr verhindern. Aber heute können wir es verhindern, zu sterben, obwohl wir noch leben. Heute können wir uns überlegen, wollen wir wirklich leben? Jetzt ist diese Frage eine ernste Frage. Wie stehst du heute hier und jetzt zu dem, was ich an Gedanken mit euch teile? Wie stehst du zu dem? Jetzt sind wir alle in einem anderen Kontext unterwegs. Ich weiß, dass ihr als Kirche auch gerade einen anderen Kontext lebt, wie wir uns alle wünschen. Das ist einfach so. Ich bin da ein bisschen im Bilde und weiß, dass manchmal anders sein ist und sein wird und sein sollte. Aber wichtig ist, vor allen Dingen ist, dass du in deinem Herzen wahrhaftig dieses Leben mit Jesus Christus lebst. Wir sind alle Gemeinde. Jetzt sind wir, jetzt gehöre ich zu euch, jetzt sind wir auch eine Gemeinde. Und Gemeinde ist wichtig, aber über alles steht dein Leben. Es ist deine persönliche Geschichte, die Gott mit dir zusammen schreibt. Und er will nicht, dass du verloren gehst. Er will nicht, dass du lebst, aber eigentlich schon auf dem Weg des Todes bist. Deswegen stelle ich die Frage, wie stehst du heute hier und jetzt zu Christus? Ist er dein Herr oder nur Erlöser? Ich habe das in meiner Kirche gefragt. Und viele sind sowas von überzeugt, dass eigentlich Jesus Erlöser ist und dann Herr. Aber es ist nicht so. Jesus ist in erster Linie der Herr. War dir das bewusst? Er ist Herr und Erlöser. Er ist Herr deines Lebens. Er hat das Leben geschaffen. Er ist dir begegnet. Er hat dich gerufen zu einem Leben mit ihm. Manchmal, wenn wir Rufen hören, denken wir, oh, ich habe einen Ruf und muss in die Mission und muss das und muss dies. Du musst erstmal leben und das Leben mit ihm, das ist das, was du musst. Und dazu hat er dich berufen. Und das Leben im besten Fall ist ein Leben, was brennt. Wir sagen immer, wir sind lebendige Christen. Kennt ihr das? Kennt ihr die Aussage? Was ist das denn? Was bedeutet das denn? Was definierst du unter lebendig sein? Lebendiger Glaube. Was ist ein lebendiger Glaube? Also viele Fragen. Wir werden die Antworten nicht finden heute. Aber ich möchte euch einfach anregen, darüber nachzudenken. Lebst du gerade in einem Zustand der Abwesenheit von Gott in deinem Leben oder lebst du ein Leben, in das Gott heute und jetzt hineinwirkt und bestimmt? Die Antwort kannst du nur alleine geben und die solltest du geben. Zum Abschluss möchte ich nochmal Lukas Kapitel 9 lesen mit euch, die Verse 59 und 60. Lukas Kapitel 9, Habe ich noch ein paar Minuten, ja, ne? Oh, keiner hat was gesagt, ich muss mich also beeilen. Nein? Okay. Jesus Kapitel 9, 59 bis 60. Da steht was ganz Interessantes drin, auch eine bekannte Passage. Jesus spricht zu jemandem und er sagt, ey, folge mir nach. Und dieser jemand sagt zu Jesus, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Kennt ihr da die Stelle? Ja, schon tausendmal gehört. Ne? Erlaube doch mir, dass ich vorher, ich will dir ja nachfolgen, will er eigentlich sagen, aber ich will ja erstmal meinen Vater begraben. Nun, Jesus ist ganz klar und deutlich, immer wieder. Der redet nicht großartig um den heißen Brei rum, wie wir es manchmal tun. Er ist da klar und deutlich und er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ich finde es total interessant, über diesen Text nochmal nachzudenken. Lass die Toten begraben. Ist das schon mal aufgefallen, dass es eigentlich irgendwie so komisch sich anhört? Die Toten? Wenn man jetzt den ganzen Kontext von dem, was ich erzählt habe und von den Fragen, die ich gestellt habe, nochmal mit hineinbezieht, macht es Sinn, oder? Es gibt also Leute, die tot sind, obwohl sie leben, und diese lebendigen Toten begraben die Toten. War's klar? Oder seid ihr jetzt ganz weg? Ich hoffe, ich kann euch alle mitnehmen, irgendwie auf meine Gedankenwelt. Das eigentlich bedeutet es doch so, oder? Also nochmal kurz, es ist natürlich nicht einzuwenden, dass wir unsere Liebsten würdevoll begraben. Das meint natürlich Jesus auch nicht, ist ja ganz klar. Aber diejenigen, die er ruft, diejenigen, die er zur Nachfolge ruft, und das sind wir. Amen. Wir sind zur Nachfolge berufen. Die müssen ganz klar wissen, wem sie zu folgen haben und wer da ruft und wen sie wirklich, wahrhaftig, lebendig nachfolgen wollen. Wenn Jesus uns ruft, dann ruft er uns zum Leben. Lass die Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Also ich hoffe, dass Sie verstanden haben, dass die Toten hiermit, die anderen begraben, geistlich tot sind. Ich weiß, wenn ich von meinem Leben erzählen würde, vor Jesus, dann habe ich auch tausend Gründe gehabt, weswegen ich ihm nicht folge. Es gab immer Situationen, da habe ich gesagt, ja, aber. Ja, ich weiß, aber das ist auch wichtig. Und ja, Jesus, du bist ja mein Herr, aber da gibt es noch mehr. Und ich muss ja noch. Und warte doch noch. Waren auch Aussagen, die ich in meiner stillen Zeit mit Jesus öfter gesagt habe. Aber Jesus sagt mit anderen Worten, wer ihm nachfolgen will, der muss ganz bei ihm sein. Es gibt nicht so dieses Wischiwaschi-Christsein. Kennt ihr das? Heute gut, morgen schlecht. Wir haben bei uns in der Kirche auch so eine Stufe. Ich sage immer, heute Halleluja, morgen oh. Heute, hey, Halleluja, morgen, oh. Das gibt's nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Klar wissen wir das alles, wie schwer es ist. Und Jesus will einfach nur, dass wir dieses Aber streichen. Zu Hause, meine Mädels, sie sind gerade 11, kommen in die Teenie-Zeit, da gibt es auch immer dieses Aber. Kennt ihr das? Ja, aber. Oder wenn ich sage, Aline, so heißt die eine, kannst du bitte? Ja, gleich. Kennt ihr das? Ich sage, nee, nicht gleich, jetzt? Ja, aber, ihr kennt es, ja? Ich bin nicht alleine, Gott sei Dank, Halleluja. Ja? Oder wenn ich Alicia, so heißt die andere, wenn ich sage, Alicia, kannst du mir das mal holen? Dann sagt sie, Aline! Ich sage, hä? Aber wenn ich Aline gemeint hätte, hätte ich nicht Alicia gesagt, versteht ihr das? Also es gibt immer Gründe. Das ist so, als wenn wir zu Jesus sagen, ich will ja, aber lass mich doch erstmal meinem Vater begraben. Klar gibt es Situationen, die du und der Herr Jesus wissen. Aber es gibt Prinzipien im Leben. Und ich sage häufiger zu meinen Leuten, Gott hat dich nicht berufen, weil du so schön bist. Entschuldigung, ihr seid wunderbar. Nicht weil du super intelligent bist. Nicht weil du reich bist oder weil du irgendwas kannst, was andere nicht können, sondern weil er einen Plan für dich hat. Und es gibt Menschen, die das wahrhaftige Leben durch dich, weil sie das erkennen in dir, selber kennenlernen werden. Deswegen hat Gott uns gerufen. Deswegen sind wir errettet. Nicht, weil wir es erkauft haben, das wissen wir alle. Nicht, weil wir was Besonderes getan haben. Nicht, weil wir Glück hatten, sondern weil Gott gesagt hat, dich und dich und dich, in dir will ich leben. Du sollst das wahrhaftige Leben kennenlernen und durch dich will ich Menschen erretten. Das ist der Grund. Das ist der Grund, weswegen Jesus sein Herr ist, damit er das Leben, was er dir gegeben hat, so gestalten kann, mit dir zusammen. Wir sind keine Marionetten, das wissen wir alle. Aber mit dir zusammen gestalten können, dass dieses Leben ein lebensveränderndes für jemand anderes ist. Und das ist der Grund, weswegen oftmals so wenig passiert um uns herum. So wenig, und ich sage das öfter bei uns in der Kirche, wenn es nicht so wäre, wäre die Kirche voll. Aber es ist so. Die Menschen erkennen es in uns oftmals nicht. Fakt ist, so wie wir auf der Suche waren, damit komme ich zum Schluss, wie wir auf der Suche nach Gott waren, so sind Menschen um uns herum auch auf der Suche nach Gott. Jeder von uns kennt solche Menschen, oder? Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde in der Schule, ich weiß nicht. Jeder kennt von uns hunderte von Menschen, wenn nicht noch mehr, ich weiß nicht, wie du unterwegs bist, die eigentlich Gott suchen, auch wenn sie es nicht sagen. Und wir für sie beten sogar. Und wir das ein oder andere Gespräch für sie führen. Aber weißt du, nicht indem wir die Bibel auswendig kennen, werden wir Menschen überzeugen. Vielleicht ist da einer drunter. Amen, wenn es so ist. Aber durch Prinzipien, die wir leben. Das, was sichtbar ist, was Jesus in deinem Leben getan hat. Die Lebensveränderung, die du selber durchlebt hast. Im besten Falle durchlebst du sie immer noch. Denn es ist ein Prozess. Wir sind nicht perfekt, hat Ulf gerade gesagt. Gott sei Dank. Sonst wären wir wahrscheinlich alle nicht hier. Gott sei Dank. Und die Menschen herum, die wollen in uns. Sie wissen, dass wir Christen sind. Das haben die schon mitgekriegt. Bei mir in der Arbeit und arbeiten 1000 Leute im Betrieb. Ich arbeite bei Dormer Kaber, großes Unternehmen. Alle wissen, dass ich Christ bin. Ja, ich behaupte das einfach, weil ich es nicht verstecke. Und viele wollen in mir, in den Alex, wollen sehen, das, was sie gehört haben. Der eine oder andere erkennt es, der andere nicht. Versteht ihr das? Und wichtig ist doch, leben wir oder sind wir bereits auf dem Weg des Sterbens? Haben wir ein geistliches Leben? Lachen wir über jeden Witz, den wir hören? Gehen wir in jedes Gespräch mit der, oder ich sag's mal andersrum, wollen wir sie überzeugen? Das ist natürlich genauso schwierig, wie wenn wir gar nicht mit Jesus oder über Jesus reden. Lebe dein Leben mit Jesus Christus. Lass dich führen durch den Geist Gottes. Lass ihn in dein Leben hineinsprechen. Lass ihn in dein Leben gestalten. Mach es mit ihm zusammen. Geh in die nächste Herausforderung mit ihm. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir in alte Muster verfallen, wie vor der Zeit, wo Jesus in dein Leben gekommen ist, wo wir alles selber versucht haben, wo wir unsere eigene Meinung hatten, wo wir unsere eigenen Prinzipien hatten, wo wir ausgesagt haben, und ich bin einer derjenigen, erst komme ich, dann ich, dann ich. Was für ein Blödsinn. Nein, erst kommt Jesus. Amen. Nicht in alte Muster verfallen. Nicht denken, ich bin ja Christ und alles ist okay, Gott kennt ja mein Herz. Fatal. Es ist fatal, wenn wir meinen, ja, ist doch nicht so schlimm, Gott weiß das ja. Ja klar weiß er das, er weiß alles. Aber ist das ein Zeugnis des Lebens oder ist es eigentlich ein Zeugnis des Todes? Zum Abschluss möchte ich einfach nur eine Bibelstelle zitieren aus Offenbarung. Da steht: Ich würde es mir wünschen, dass ihr entweder heiß oder kalt wäret. Kennt ihr das? Na klar, die Bibelkenner kennen es. Die wissen sogar, wo es steht. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Ich würde mir wünschen, steht da. dass du entweder heiß oder kalt bist. Das heißt, in Gottes Sicht gibt es keinen lauwarmen Christsein. Es gibt kein bisschen Leben, sondern es gibt Leben oder es gibt Tod. Seid ihr noch da? Jetzt liegt's an uns. Jetzt liegt's an dir. Es liegt an uns. Wollen wir lauwarme sein? Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal kalt geduscht haben. So richtig kalt, meine ich. Und nicht im Sommer. Ja, so jetzt im Sommer tut das ja gut. Ja, so 30 Grad und man... Ich war jetzt in Portugal, habe ich ja schon erwähnt. Da knallt es richtig und das Wasser kühlt dann ab, wenn man dann ins Meer springt. Und dann tut das so gut. Ja, das ist so toll. Aber wenn es kalt draußen ist, dann machen wir das doch nicht. Ja? Dann stellen wir lauwarmes Wasser ein. Aber beim... Und noch ein bisschen wärmer. Ja? Aber das ist nur zum Duschen, aber nicht das Leben. Das Leben soll heiß sein. Wir wollen brennen. Wir sagen das, wir brennen für Jesus. Und vielleicht noch die letzte Aussage. Christsein ist keine Sache, wo wir alleine leben. Mein Christsein ist zum Teilen da. Wir sagen, wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Familie. Wir teilen das Leben, sagen wir bei uns. Wir wollen Menschen von Jesus erzählen, dass sie Menschen kennen, dass sie die Liebe Gottes kennenlernen. Und dann wollen wir das Leben teilen. Das sind so Aussagen, die wir so bei uns so sagen. Das Leben teilen. Welches Leben denn? Das wahrhaftige Leben, was wir gemeinsam leben, das wollen wir teilen. Und das wünsche ich mir für euch. Und das wünsche ich mir nicht nur heute an diesem Tag, sondern lasst uns, unabhängig davon, wie es in der Zukunft weitergeht, mit euch als Kirche, soll es bei euch persönlich immer weiter mit Jesus gehen. Amen. Feuer und Flamme, das wäre doch das Beste. Und wer weiß, wenn heute das Feuer entfacht wird wieder in euch, ja, dass morgen anfangen die Menschen in euch zu sehen, wow, das ist ein Leben. Ich lebe gar nicht so richtig, obwohl ich lebe, bin ich eigentlich schon irgendwie geistlich gesehen tot. Das ist das Leben, das will ich haben. Und dann fragen sie euch, hey, was, Ulf, was ist mit dir los? Du hast eine Ausstrahlung oder keine Ahnung, du hast jetzt auf einmal, du redest anders und du gibst dich anders und, kennt ihr das? Wie lange ist es her? Vielleicht schon etwas länger her, dass sich das letzte Mal jemand aufmerksam gemacht hat über den Glauben, der dich angesprochen hat. Vielleicht war es gestern noch, Halleluja. Aber stell dir vor, du brennst neu mit dem Feuer des Geistes, weil du dich neu entscheidest, dass Jesus dein Herr ist, ja, und du möchtest für ihn brennen, du hörst sein Rufen, du willst das wahrhaftige Leben nicht nur besitzen, sondern es auch wirklich leben und bist unterwegs und die Menschen sehen das. Und auf einmal folgen sie dir dort, wo du hingehst, wo die Gemeinschaft der Lebendigen, Halleluja, der Lebendigen zusammenkommen und die Gemeinschaft wächst und das Leben wird sichtbar auch über euer Leben hinaus. Das wünsche ich mir für euch. Ich würde gerne beten. Und ich würde nicht nur beten, weil es üblich ist, nach der Predigt zu beten, okay? Nein. Und ich möchte auch nicht jetzt beten, so ein Typ, so Vorbeter. Kennt ihr das? Das machen andere Religionen, okay? Wir haben nicht dieses Vorbeten, okay? Und alle hören nur zu und alle sagen, aber nein, wir beten selbst, okay? Und ich würde gern mit euch beten, vielleicht für euch beten, aber mit euch beten. Und so, dass Gott wieder neu ausgießt über uns, seinen Geist. Dass das Neue entfacht wird. Das Feuer des Geistes wiederbelebt wird. Weißt du, so wie wenn, ich stelle mir das manchmal so vor, da ist eine Kerze, die brennt, solange Sauerstoff da ist. Kennt ihr das? Und wenn der Sauerstoff weniger wird, dann ist die Kerze bald weg. Sie geht aus. Und kaum kommt neuer Sauerstoff hinzu, dann entfacht diese Flamme. Kennt ihr das? Klar kennen wir das. Lass uns das als unser Leben betrachten. Wir sollen brennen, wir sollen leuchten. Es soll in uns sichtbar sein, wer unser Herr ist. Und das wäre so mein Gebet, den ich mit euch gemeinsam sprechen würde, dass Gott es neu entfacht, dass Gott die Wege zeigt, ja, und alles liegt eh in seiner Hand. Und dass wir uns neu besinnen auf Prioritäten, dass wir neu die Liebe zu Jesus und den Menschen wieder auferwecken. Weil weißt du, ich habe vorhin gesagt, dass die Beziehung zu Jesus natürlich an erster Stelle steht. Aber ich habe auch erwähnt, dass Gott uns gerufen hat, weil Menschen zu Jesus kommen sollen. Wir können Feuer und Flamme für Jesus sein, aber vielleicht reden wir nicht über Jesus. Das wäre auch fatal. Lass uns also neue Prinzipien haben. Lass uns wieder mutig sein. Wir sollen beten, dass Gott uns die Menschenfurcht wegnimmt. Dass wir uns trauen, dazu zu stehen. Unabhängig davon, dass wir einladen in die Gemeinde. Unabhängig davon, was da ist oder nicht ist. Einladen. Stell dir vor, du lädst jede Woche jemanden ein und der sagt, jo, hab schon lange drauf gewartet, endlich hast du es gesagt. Ich habe mich nicht getraut. Kann das passieren? Das kann passieren. Stell dir vor, du sprichst mit deinem Vorgesetzten über deinen Glauben und er sagt, was, echt, das interessiert mich, erzähl mir mehr, ich habe schon was geahnt. Stell dir vor, ich habe dieses Erlebnis jetzt gerade gehabt, einen neuen Vorgesetzten. Nimm wieder die Initiative. Deswegen würde ich gerne mit euch beten. Was mit euch? Dann lasst uns kurz aufstehen. Und dann lasst uns ins Gebet gehen. Und mach es mit deinen eigenen Worten. Du kennst dein Leben. Ich kenn's nicht. Ich kann, wenn du mit mir dein Gebetsanliegen teilst, mit dir beten. Aber du weißt, was jetzt gerade notwendig ist. Nur du weißt, woran es hakt oder was gerade gut läuft. Ja, und nimm es ernst, dass Gott zu dir sagt, ey, du bist nicht tot, um Tote zu beerdigen, sondern du bist lebendig. Lebe also das Leben mit mir. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Morgen. Danke für diesen Ort. Danke, dass wir in deinem Namen zusammenkommen dürfen. Halleluja. Lasst uns gemeinsam beten. Erhebt eure Stimme. Danke, dass wir zusammenkommen dürfen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du uns segnest. Vor allen Dingen, dass du uns begegnet bist. Viele von uns sind schon lange unterwegs mit dir, Jesus, haben schon einiges erlebt. Jesus, andere vielleicht nicht so lang. Aber wichtig ist, du bist der Herr und du bist mit uns unterwegs und du segnest uns und führst und leitest uns durch deinen Geist. Jesus, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du hier wohnst. Erstmal in unserem Leben wohnst, in unserem Herzen Wohnung gemacht hast. Durch deinen Geist kommunizierst mit unserem Geist. Danke, dass du stetig präsent bist. Und dass du dich offenbarst, dass du dich bemerkbar machst. Und wir beten, dass das regelmäßig ist, dass wir das spüren, dass wir wieder sensibel werden. Für dein Reden, Heiliger Geist, für dein Handeln, Geist Gottes. Danke, dass du mit uns bist, dass du uns leitest. Und dass du das Beste, Jesus, für uns hast. Vielen Dank. Jesus, wenn wir gerade in einem Moment des Schlafes sind, wenn es gerade hakt, wenn wir gerade vielleicht enttäuscht sind von vielen Dingen um uns herum, wenn wir gerade vielleicht ein Stück weit die Hoffnung verloren haben, wollen wir dich doch bitten, begegne uns doch neu, heute an diesem Morgen. Herr, wir wollen nicht nur das Wort Gottes hören, sondern es soll in uns Frucht bringen. Es soll in uns was bewirken. Wir wollen Wurzeln tiefer schlagen können, Herr. Dass Gesundes dann wächst aus uns heraus. Und dass es sichtbar ist, wie ein Baum, der Früchte trägt, so soll das Leben, was du uns geschenkt hast, so sichtbar sein. So viele Früchte tragen, dass andere sich dann daran beglücken können, entehren können, Jesus. Danke dafür. Danke für diese Gemeinde, danke für die Menschen hier, danke dafür, dass du hier regierst, dass du alles in deiner Hand hältst. Danke, dass du einen Plan hast, der individuell ist für jeden Einzelnen, für jedes Ehepaar. Ich segne die Familien, die Kinder, Jesus, alle, die zu dieser Kirche gehören, Jesus. Und wir segnen auch die Pastoren und all die Leiter, Jesus, die sich einbringen hier und die beten dafür, Herr, dass du hier wirkst. Vielen Dank für alles, Herr. Danke, dass wir leben dürfen und dass wir ewiglich leben dürfen. Auch nach unserem körperlichen Tod gibt es ein ewiges Leben mit dir. Und danke dafür, dass du das verheißen hast und dass es auf jeden Fall passieren wird. Das ist unsere Hoffnung, dass wir dazugehören zu denen, die Ja gesagt haben, bis zum letzten Moment. Danke für alles, Jesus. Wir beten im Namen Jesus und danken für alles. Amen. Amen.